Wir kommen in unserer Bibelkunde heute zu dem ersten Johannesbrief. Der erste Johannesbrief. Und wie der Name schon sagt, hat der Apostel Johannes diesen Brief geschrieben, auch wenn er sich selbst in diesem Brief gar nicht vorstellt. Es ist gar nicht so wie die übliche Briefform, dass er so am Anfangsgruß schon erwähnt, wer er ist und an wen er schreibt. Und dennoch ist es ein Brief, der mitunter auch ganz persönlich ist, wo er von persönlichen Erfahrungen spricht oder auch die Adressaten sehr persönlich anspricht. Doch die Zeugnisse in der Kirchengeschichte sind ziemlich eindeutig, dass dieser Brief Johannes dem Apostel zugeschrieben wird, unter anderem auch einer seiner Schüler, Polycarp, bestätigt das, und auch Papias, der auch ein Schüler von Johannes war, verwendet Zitate aus diesem Brief. Auch viele andere frühe Kirchenväter, die bestätigen und bezeugen, dass Johannes diesen Brief geschrieben hat. Aber nicht nur finden wir das Zeugnis in der Kirchengeschichte, sondern auch, wenn man diesen Brief vergleicht mit dem Johannesevangelium, merkt man, hier ist der gleiche charakteristische Ausdruck, dieser kontrastreiche Stil, den Johannes gerne gebraucht, ja, wie er Gegensätze zusammenbringt, ja, Wahrheit, Lüge, Licht, Finsternis, Leben, Tod, Welt, Gott, aber auch solche Illustrationen wie, dass er Jesus als das Wort und als das Leben präsentiert. Also wir finden hier diese Weise, wie er auch das christliche Leben beschreibt, welche Worte, welche Ausdrücke er formuliert, als eine ziemlich deutliche Parallele. Nicht zuletzt gleichen sich auch der Anfang von dem Johannesevangelium und der Anfang von dem ersten Johannesbrief sehr. Und da kommen wir gleich zu. Denn der Autor hier, Johannes, er schreibt eindeutig als ein Apostel. Wahrscheinlich zu der Zeit auch als letzter noch lebender Apostel. Und er schreibt aber in einer Wir-Form. Und oftmals, wenn er hier in Wir schreibt, meint er sozusagen sich als mit den anderen Christen. Und was für Erfahrungen oder was für Segnungen sie erfahren haben. Aber an manchen Stellen wird deutlich, hier schreibt er in der Wir-Form, wo er sich abgrenzt von den Empfängern dieses Briefes. Und dann ist es hier das Wir als ein Repräsentant der Apostel. Und so beginnt nämlich dieser erste Brief des Johannes. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkünden wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Wir finden hier, dass Johannes, er schreibt von Jesus, und er macht deutlich, wir waren Augenzeugen. Ja, wir haben Jesus betastet. Und wir haben diesen Auftrag bekommen, das, was wir selbst gesehen, das, was wir gehört haben, das verkünden wir euch. Das ist genau die Rolle der Apostel, dass sie Augenzeugen waren, dass sie mit Jesus gelebt haben und auch Zeuge seiner Auferstehung waren. Und das verkünden sollten, autoritativ, von Gott selbst bestätigt, sollten sie verkünden, diese Form der Gemeinschaft, die mit Gott möglich ist durch Christus. Und wenn ihr seht hier, was von Anfang an war, das so fängt hier der erste Brief an. Und das passt zum Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und hier gebraucht er hier ein ganz ähnliches, einen ganz ähnlichen Beginn. Wir finden in Johannes 15, Vers 26 und 27, einfach weil es nochmal hier bestätigt, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu diesen Aposteln, wenn der Beistand gekommen ist, hier redet er von dem Heiligen Geist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen, aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Und das ist diese besondere Berufung und sozusagen die Apostel, sie waren von Anfang an mit Jesus, von Anfang seines irdischen Dienstes, und davon sollten sie nun Zeuge sein. Und sowohl der Heilige Geist, er soll sie stärken, das zu bezeugen, und sie sind aber auch die auserwählten Zeugen in dieser Welt. In 1. Johannes 4, Vers 14 sagt er auch, und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Also hier ein deutlicher Hinweis, hier schreibt ein Apostel. Einer, der von sich sagen kann, ich habe Jesus gesehen, ich habe ihn gehört, ich habe ihn sogar betastet und ich habe den Auftrag, das zu verkünden, was ich erfahren habe. Nun, wer sind die Empfänger? An wen ist dieser Brief gerichtet? Es ist ein Rundbrief. Wir nennen es einen katholischen Brief, weil es eben sozusagen an nicht nur an eine besondere Gemeinde ging, sondern ein allgemeiner Brief, der für mehrere Gemeinden für Christen war. Aber gleichzeitig finden wir etwa 10-mal die Anrede Kinder oder meine Kinder. Hier ist eine persönliche Beziehung zwischen Johannes und denen er schreibt. Er schreibt nicht einfach nur irgendwie eine Art öffentlichen Brief, unpersönlich, sondern er schreibt an solche, die er kennt, und wenn er sie meine Kinder nennt, wahrscheinlich auch, wo er selbst mit Einfluss hatte zu ihrer Bekehrung oder wie die Gemeinden entstanden sind. Und oder dass er eine Weile in diesen Gemeinden gedient hat und sie wie so ein Vater betreut hat. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Rundbrief, der in Kleinasien, in den Gemeinden Kleinasiens kursierte, so ähnlich wie auch die Sendschreiben in der Offenbarung, auch von Johannes geschrieben. Und wir wissen aus den Zeugnissen der Kirchengeschichte, dass er in Ephesus lange lebte und diente und wahrscheinlich auch in diesen Gemeinden in Kleinasien dann seinen Wirkungskreis hatte. Man geht davon aus, dass er so in den frühen 90er Jahren des ersten Jahrhunderts in Ephesus verfasst hatte. Ja, es gibt Hinweise darauf, dass er sehr lange lebte und sogar bis in die Zeit des Kaisers Trajan, der seine Herrschaft, ich glaube, 103 oder sowas begonnen hatte. Und wahrscheinlich lebte Johannes tatsächlich bis gerade noch so über die Jahrhundertwende als letzter der Apostel. Und so zum Ende des ersten Jahrhunderts hat er wohl auch diesen Brief geschrieben. Nun, was war der Anlass? Wir finden unterschiedliche Hinweise, und zwar am Ende in 1. Johannes 5, Vers 13, da schreibt er, dass er sozusagen noch aufkommende Unsicherheiten oder Zweifel bei den Christen beheben will. Er schreibt, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ja, also dieser Brief, er soll eine Art Bestätigung sein, eine Trost, eine Abhilfe von Zweifel. und finden zu diesem in dieser Weise aber auch eine Ursache. Warum gab es da solche Zweifel? Nun, offensichtlich haben einige die Gemeinde verlassen. Da gab es eine Gruppe von Leuten, wahrscheinlich auch in verschiedenen Gemeinden, die die Gemeinden verlassen haben, aufgrund von neuen Ansichten oder von einem einflussreichen Lehrer, dem sie gefolgt sind. Und die Gemeinden, sie wendeten sich an Johannes und haben gesagt, Mensch, wir fühlen uns ganz miserabel. Da sind so viele Leute, die sind aus unseren Gemeinden herausgegangen. Und Johannes warnt vor Irrlehrern, die betrügen, vor falschen Propheten. Er nennt sie auch Antichristen, also solche, die entgegen von Christus oder auch anstelle von Christus etwas versprechen oder lehren. Dann sagt er aber auch, dass viele Gläubige diese Lehren oder diese falschen Lehrer überwunden haben durch die Treue zur Wahrheit und empfiehlt das. Und in diesem Sinne gab es aber scheinbar doch auch Unsicherheiten in den Gemeinden, wie sie ihr eigenes geistliches Leben zu bewerten haben. Diese Leute, die aus den Gemeinden herausgegangen sind, haben sicherlich große Vorwürfe gemacht, Zweifel gesät, haben sich als solche dargestellt, die viel geistlicher sind, die vielleicht eine viel größere Erkenntnis hatten. Und dann wenden sich diese Gemeinden, die sich so schwach fühlen, wo so viele gegangen sind, und sie wenden sich an den alten Apostel Johannes und suchen Trost. Ja. Oder er erfährt von dieser Situation und spendet ihnen Trost. Nun, was waren das denn für eine Lehre, die da so einflussreich war, die vielleicht dazu geführt hat, dass so viele die Gemeinden verlassen haben, die er als falsche Propheten, als Irrlehrer, als Antichristusse sieht? Nun, zum einen wissen wir nicht ganz genau, welche spezifische Lehre das war. Wir finden aber ein paar Anhaltspunkte in diesem Brief. Und zwar haben sie geleugnet, dass Jesus der Christus ist. Also, dass der Mensch Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, der Christus, der Gesalbte, der Retter. Und in diesem Zuge haben sie geleugnet, dass Christus wirklich ins Fleisch gekommen ist. Das ist nämlich, was Johannes sehr stark betont. Zum Beispiel in 1. Johannes 4, Vers 2. Da heißt es: Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt ist er schon in der Welt. Ich habe das im dritten Vers gelesen. 2. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Also hier war offensichtlich eine entgegengesetzte Lehre, eine entgegengesetzte Meinung. Und sie leugneten wohl auch eigene Sünde. Hier finden wir das in 1. Johannes 1, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und dann heißt es in Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also hier gab es offensichtlich welche, die sagen, ja, wir haben Gemeinschaft mit Gott, aber Sünde haben wir nicht. Und ist aber dieses Verhalten dieser Leute wohl sehr unmoralisch gewesen. Sie waren stolz, lieblos, spalterisch, wenn man das so aus diesem Brief lesen kann. Und sie haben die übrigen Gläubigen verängstigt, ob sie überhaupt den Heiligen Geist haben. Ob sie wirklich sagen können, dass sie Gemeinschaft mit Gott haben, weil sie sehen ja noch ihre Sünde. Und wie ist das? Müssen sie doch noch irgendwie etwas erreichen? Sind sie doch so viel geringer als die, die aus den Gemeinden herausgegangen sind und große Reden geschwungen haben und doch kein so besonders geistliches Leben geführt haben. In 1. Johannes 2, Vers 26 und 27 lesen wir: Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Und ihr? Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Johannes, er scheint ihnen einen Trost zuzusprechen. Die Salbung, der Heilige Geist, den ihr empfangen habt, das mit ihm habt ihr das, was ihr wissen müsst. Da gibt es nicht irgendwelche ganz neuen Erkenntnisse, ganz neue Offenbarungen, die euch überhaupt erst bestätigen, ob ihr Christen seid oder nicht, sondern wenn ihr den Heiligen Geist habt, vertraut darauf, ihr habt alles, was ihr wissen müsst. Nun, wie ist diese Lehre einzuordnen? Wie gesagt, es ist nicht so ganz eindeutig, es ist nicht so ganz klar, Johannes, er schreibt es nicht direkt auf und so kirchengeschichtlich ist es auch etwas schwer einzuordnen. Die meisten Ausleger sagen schon, es hat etwas, vielleicht eine Frühform eines gnostischen Doketismus. Das ist ein merkwürdiges Wort. Gnostisch heißt, kommt von Gnosis, das war tatsächlich eine Sekte, eine Irrlehre, die aber schwer zu fassen ist, weil sie so ganz unterschiedliche Aspekte hat. Man konnte nicht irgendwie so ganz klar diese Lehren aufzählen, aber sie hatten gewisse Schwerpunkte. Die kamen aber eigentlich eher so Ende des, im zweiten Jahrhundert auf, nicht so sehr schon im ersten, aber es gab wahrscheinlich so gewisse Vorformen, gewisse Entwicklungen, die auch schon am Ende des ersten Jahrhunderts aufkamen. Und Gnosis ist eigentlich das griechische Wort für Erkenntnis. Und die Anhänger dieser Gnosis, sie hatten halt diese Geheimerkenntnis oder diese Sondererkenntnis, von der sie behaupteten, und zwar, dass sie eine starke Trennung machten zwischen Geist und Materie. Und alles Materielle, alles Körperliche war eigentlich schlecht und böse, und aber das Geistliche war gut, und sie leugneten aber, dass da diese Verbindung zu sehr besteht. Sie konzentrierten sich auf den Geist, aber das führte auch teilweise dazu, dass sie gesagt haben, es ist ganz egal, was wir mit unserem Körper machen, das berührt uns gar nicht, das hat gar keinen Einfluss auf unseren Geist. Sondern es geht nur darum, der Körper, der wird irgendwann zerstört, und das ewige Prinzip, der Geist, die Seele, das ist das, worauf es ankommt. Und das führte oftmals dann eben zu einem ganz unmoralischen Leben. Doketismus kommt von dem griechischen Wort dokeo, das heißt den Anschein geben, und das bedeutet, hier wurde gelehrt, dass Christus, der Sohn Gottes, nur scheinbar Mensch geworden ist, aber nicht wirklich Fleisch geworden, so wie Johannes es hier betont. Dass er bloß eine Zeit lang eine Verbindung mit dem Menschen Jesus hatte, ab der Taufe, so wurde es dann gelehrt, aber vor dem Tod ist sozusagen der Geist wieder gewichen, der Christus, und nur noch Jesus als Mensch ist am Kreuz gestorben. Ja, dass gar keine echte Verbindung zwischen Gott und dieser körperlichen Materie stattgefunden hat. Wir finden das tatsächlich bei Irenäus, der mit solchen gnostischen Vorstellungen auch mehr zu tun hatte. Und er schreibt in seiner Schrift gegen die Irrlehrer: Ein gewisser Zerint aus Asien lehrte, nicht von dem ersten Gott sei die Welt gemacht worden, sondern von einer Kraft, die von dem Urprinzip des Universums weit entfernt und getrennt war. Also der Gott, der die Materie geschaffen hat, war nicht eigentlich der wahre Gott, der ewige Gott, sondern eine Art böser Gott oder ein Gegengott. Und über alles erhabene Gott nicht einmal kannte. Jesus aber sei nicht aus einer Jungfrau geboren, vielmehr sei er Sohn Josefs und Mariens, gezeugt wie die übrigen Menschen, übertreffe jedoch alle an Gerechtigkeit, Klugheit und Weisheit. Nach der Taufe sei auf ihn von dem erhabenen Urprinzip Christus in Gestalt einer Taube herabgestiegen, und dann habe er den unbekannten Vater gepredigt und Gewaltiges vollbracht. Zum Schluss aber sei der Christus wieder von Jesus gewichen, und Jesus habe gelitten und sei von den Toten auferstanden. Christus aber sei von Leiden verschont geblieben, da er geistlich war. Also wirkt auf uns ganz befremdlich, aber so waren die Lehren. Aber das kann gar nicht sein, dass wirklich der Geist Gottes oder dieses Gott selbst, der doch eigentlich ganz entfernt ist von irgendwie allem Materiellen, dass der sich so verbindet mit dem Fleisch. Es schien nur so, deswegen Doketismus, es hat nur den Anschein, als wenn der Mensch Jesus mit dem göttlichen Prinzip Christus verbunden ist, aber das war eben nur von der Taufe und für die Verkündigung, aber Gott ist auch nicht in dem Sinne am Kreuz gestorben und so weiter. Nun, dieser Zerrinth, der lehrt tatsächlich schon am Ende des ersten Jahrhunderts, und wir erfahren von Eusebius, der eine Überlieferung von Polycarp berichtet. Polycarp war ein Jünger von Johannes, dem Apostel. Und der berichtet, der Apostel Johannes ging einmal in eine Badeanstalt, um sich zu baden. Doch er erfuhr, dass Zerrinth im Bade sei. Da verließ er die Anstalt und eilte dem Ausgang zu, da er es sich nicht über sich brachte, unter einem Dache mit ihm zu weilen. Seine Umgebung aber forderte er auf, das Gleiche zu tun mit den Worten, lasset uns fliehen, denn es ist zu fürchten, dass die Badeanstalt einstürze, da Zerrinth, der Feind der Wahrheit, drinnen ist. Die meisten Ausleger tendieren dazu, bei diesen Irrlehrern, bei dieser Lehre, die den Gemeinden zu schaffen gemacht hat, an die Johannes hier schreibt in seinem ersten Brief, das ist wahrscheinlich entweder tatsächlich diese Lehre von Zerrinth war, oder manchmal wird er auch Zerrinthus genannt, oder zumindest eine sehr ähnliche, die so eine Art Hauch von diesem gnostischen Denken hatte, also diese Trennung von Jesus als Mensch und dem Christus als dem göttlichen Einfluss, ja, oder das göttliche Wesen, diese Trennung von Geist und Materie, und was dann eben auch dazu führte, Zerrinth war bekannt dafür, dass er allen möglichen Leidenschaften und Begierden nachging, dass er seinen Leib gut gehen ließ und sich nicht darum kümmerte, ein unmoralisches Leben zu führen, weil er eben lehrte, auf den Leib kommt es gar nicht an, es geht nur um den inneren Geist. Wenn nun diese oder eine ähnliche Lehre der Hintergrund ist, auf den der erste Johannesbrief gebaut ist, dann hilft es uns sehr, so einige etwas schwer zu verstehende Passagen besser zu begreifen. Nun, das ist keine ganz einfache Sache, und tatsächlich diese Woche hat mir das mehr Zeit gekostet, als ich eingeplant hatte, weil wir wollen nicht spekulieren. Wir wollen nicht einfach irgendwie unsere Gedanken hineinbringen und sagen, oh, das passt besser in unser System. Aber gerade der erste Johannesbrief, er hat einige Stellen, die die Christen bekannterweise ja manchmal ein bisschen Schwierigkeiten machen. Wie steht das zu anderen Passagen in der Schrift? Und wie ist das eigentlich zu verstehen? Das wirkt so drastisch, so in diesem klaren Kontrast, aber das zu übertragen auf unser christliches Leben ist manchmal gar nicht so ganz einfach. Aber wenn wir verstehen, nun, hier gab es einen Hintergrund in der Zeit, in der die Gemeinden lebten, ein Problem, womit sie sich zu befassen hatten, was Johannes anspricht, aber was er nicht mit alles dazu schreibt, was sie nun genau lehren und so weiter, sondern wir das so ein bisschen zwischen den Zeilen deuten müssen. müssen wir versuchen, nicht zu viel hineinzulegen, aber gleichzeitig das, was hier drin steht, eben auch zu prüfen, geht das vielleicht am besten konform mit den Hinweisen, die wir haben, sowohl aus der Zeitgeschichte als auch aus dem, was wir hier aus diesem Text entnehmen können. Nun, wir haben den Zweck, wir haben ihn gerade schon gelesen. Johannes, er hat einen Hauptzweck. Und zwar, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das ist der Hauptzweck. Und man kann sich vorstellen, wenn nun diese Irrlehrer so sehr von ihrer besonderen Erkenntnis, von ihren besonderen hohen Offenbarungen schwärmten, wenn sie auf die Christen sahen und sie verachteten für ihre anfänglichen Lehren, die doch eigentlich schon lange überholt sind, wo sie selbst schon viel größere, viel weitere Erkenntnis haben und sie werden angefochten, diese Christen, und denken, ist das eigentlich genug, was wir haben? Sind wir wirklich, haben wir wirklich diese Gemeinschaft mit Gott oder müssten wir eigentlich auch dem nachgehen, was diese Lehrer hier haben? Und sie haben scheinbar einen großen Einfluss und machen viel Wind. Und Johannes, er schreibt, ich habe euch geschrieben, ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Dass das, was ihr habt, genügt. Nämlich an den Sohn Gottes zu glauben. Und dazu gehört aber, dass er schreibt in 1. Johannes 1, Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, verkünden wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also diese Gewissheit, ihr habt das ewige Leben. Er sagt, ich schreibe euch, damit ihr auch diese Gemeinschaft habt, dass ihr euch bewusst seid, ihr habt Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Und er schreibt natürlich auch, um eben vor diesen falschen Lehrern zu warnen. In Kapitel 4, Vers 2 und 3 schreibt er, denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus, und hört einmal, wie er das verbindet, ja? Er sagt nicht nur Jesus, er sagt nicht nur Christus, er sagt, Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt. Die Lehrer hätten nicht dagegen gehabt zu sagen, Jesus ist ins Fleisch gekommen. Ja, das hätten sie gesagt, ja, Jesus ist ganz normal geboren, wie jeder andere Mensch. Aber Jesus Christus ins Fleisch gekommen. Bekennt ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt ist er schon in der Welt. Und zuletzt dient dieser Brief auch zu einem Aufruf, und ich nenne es mal zu einer evangelischen Heiligung. Hier heißt es, in Kapitel 2, Vers 1, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er schreibt durchaus, um anzuspornen, gebt Acht auf euer Leben. Ja, habt eine, gebt Acht, wie ihr euch verhaltet, wie ihr mit anderen umgeht, hütet euch vor Sünde. Aber eben auch mit dieser Betonung, sucht Vergebung bei dem Herrn. Nun kommen wir zur Gliederung und hier gibt es einige Schwierigkeiten. Viele Ausleger, sie sagen, eigentlich hat dieser Brief keine klare Gliederung. Da ist nicht irgendwie etwas, was sich so deutlich hervorhebt. Irgendwie gibt es zwar so im Kleinen so Strukturen, die man erkennen kann. Ja, Johannes liebt es, gewisse Parallelen aufzubauen. Dass er etwas sagt und dann sagt er das Gleiche quasi nochmal im Gegenteil. Oder ja, fast ein bisschen poetisch. Oder wir finden hier in 1. Johannes auch ganz viele Dreierreihen. Dass zum Beispiel ein ganzer Abschnitt immer so dreigeteilt ist. Dreimal sagt er, wenn wir sagen, so, und dann führt er etwas auf. Oder wer sagt, und dann kommt das, sagt er etwas, und dann wer sagt, oder ich schreibe euch, oder wir wissen. Und so finden wir in den verschiedenen Kapiteln immer diese Dreiergliederungen, dass er so eine ganze Argumentationsfolge aufbaut, mit immer den gleichen Anfang, ja? Ich schreibe euch oder wir wissen und so weiter. Aber wie passt das sozusagen in eine größere Gliederung? Nun, ähnlich wie bei der Offenbarung scheint Johannes auch seinen ersten Brief nicht zu sehr chronologisch aufzubauen, dass er sagt, ja, ich behandle jetzt erstmal nur das eine Thema und dann kommt das nächste Thema dazu sondern es ist wie bei so einer Spirale. Bestimmte Themen wiederholen sich immer wieder, aber es wird betrachtet aus unterschiedlichen Schwerpunkten heraus. Man nennt es auch progressive Rekapitulation. Das heißt, es findet eine Wiederholung statt, Rekapitulation, aber in einer Weise, die dennoch fortschreitet. Nicht einfach nur das Gleiche nochmal gesagt wird, sondern nun aus einer tieferen Ebene oder aus einem anderen Schwerpunkt. Themen, die sich im ganzen Brief wiederholen, sind rechter Glaube, Heiligung oder Gerechtigkeit und Liebe. Und weil das halt immer wieder vorkommt, sind sich viele Ausleger ziemlich uneinig, wie können wir jetzt diese einzelnen Passagen zueinander ordnen. Ich habe viele Einleitungen und Kommentare gelesen und da gab es ein ganzes Sammelsurium. Die meisten hatten irgendwie 8 bis 10 Punkte. Man will es ja auch nicht irgendwie so sehr vereinfachen, einfach nur, ja, dass man irgendwie etwas da reinpresst, nur damit es irgendwie ja eine schöne Form hat oder sowas. Es gibt aber ja gewisse Umbrüche und viele ja haben sehen eine gewisse Schwerpunktverlagerung an gewissen Stellen, so dass ich folgende Gliederung vorschlagen möchte, auch wenn es vielleicht nicht die einzige ist, die irgendwie in Frage kommt, aber aus meiner Sicht durchaus Sinn macht. Erstens, das Wesen der wahren Gemeinschaft mit Gott. Das finden wir in Kapitel 1, Vers 1 bis 2, Vers 17. Das Wesen der wahren Gemeinschaft mit Gott. In den ersten 5 Versen geht es um das Zeugnis der Apostel zur Gemeinschaft mit Gott. Warum verkünden die Apostel, warum waren sie beauftragt, so ein Zeugnis von Christus zu geben? Es soll dazu führen, dass es Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohn geben kann. Und dann heißt es in Vers 5, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Also diese apostolische Zeugnis, diese Botschaft, die Verkündigung, die sie geben, damit die Christen Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohn haben, sie besteht auch darin zu erkennen, Gott ist Licht. In ihm ist keine Finsternis. Und deswegen folgt dann Kapitel 1, Vers 6 bis 2, Vers 11, falsche Behauptungen und die tatsächliche Lösung in Bezug auf diese Gemeinschaft. Hier finden wir in den Versen 6 bis Kapitel 1 Vers 6 bis 2 Vers 2 dreimal dieses, dass er anfängt, wenn wir sagen. Und das sind immer falsche Behauptungen, wo er dann die richtige anführt. Eine falsche Behauptung ist, dass sie Gemeinschaft mit Gott haben, aber gleichzeitig in Finsternis leben. Das heißt, in einer Weise, wie es Gott, der doch Licht ist, und bei ihm ist gar keine Finsternis, wie es ihm nicht gefällt, ein ungeheiligtes Leben zu führen. Aber wer wie ich behauptet, er hat Gemeinschaft mit Gott, ja, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Der, wer Gemeinschaft mit Gott hat, er muss auch im Licht wandeln. Und dann eine zweite falsche Behauptung, dass man keine gegenwärtigen Sünden hätte. Und Johannes sagt, das ist Selbstbetrug. Jemand, der so etwas sagt, der hat gar keine Wahrheit in sich. Vielmehr sollen wir unsere Sünden bekennen und Vergebung erfahren. Das prägt die echte Gemeinschaft mit Gott. Und dann eine dritte Behauptung, dass wir keine vergangenen Sünden haben. Also ja, in Vers 8 heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, und in Vers 10 heißt es, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Das heißt, nicht nur, dass ich keine gegenwärtigen Sünden habe, sondern dass ich auch keine vergangenen Sünden habe. Und das macht Gott zum Lügner und widerspricht auch dem Wort Gottes. Und dann finden wir in 1. Johannes 2, Vers 1 und 2 die Zusammenfassung der Lösung, was denn eigentlich zur Gemeinschaft mit Gott gehört. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Also, ja, es soll uns zu einer Heiligung führen und gleichzeitig zu einem Bekenntnis der Sünden, dass wir finden, dass wir wissen, in Christus haben wir die Vergebung und das macht unsere Gemeinschaft aus. Dann folgt in Kapitel 2, die Verse 3 bis 11, dreimal ein Abschnitt, wo er sagt, wer sagt? Also, wenn wir sagen zuerst und jetzt hier, wer sagt? Und das ist, die erste Behauptung ist, eine Erkenntnis von Christus zu haben, aber ohne die Beachtung seiner Gebote. Und wieder, der ist ein Lügner. Nur wer das Wort hält, wer das, was Christus gesagt hat, bewahrt und wertschätzt und folgen möchte, in dem ist die Liebe Gottes. Zweite Behauptung ist, des Bleibens in Christus. Ja, wer sagt, er bleibt in Christus, aber der ist dann auch schuldig, nach dem Vorbild von Jesus zu leben. Er ist schuldig, als eine Art Jünger Christus nachzufolgen. Und hier gibt er einen Hinweis auf das alte Gebot der Liebe. Überhaupt finden hier oftmals diesen Hinweis darauf, hier scheint es so eine Betonung gegeben zu haben auf das Neue, ja, neue Offenbarungen oder eine neue Lehre oder eine neue Erkenntnis. Und Johannes, er sagt immer, das, was von Anfang an war und das alte Gebot, was Christus uns gegeben hat, das sage ich euch. Ich sage euch eigentlich nichts Neues, aber es gilt auch jetzt für diese neue Zeit. Ja, aber er wendet sich zurück und sagt, nee, das, was ihr schon gehört habt, das ist die Grundlage für eure Glaubensgewissheit. Und dann die dritte Behauptung, wer behauptet im Licht zu sein, aber hasst seinen Bruder, der ist eigentlich in der Finsternis. Und so fasst er auch diesen Abschnitt zusammen in Kapitel 2, Vers 10 und 11. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und kein Anstoß zur Sünde ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Man kann sich vorstellen, wenn dann dieser Kreis war, die sich so gerühmt haben für neue Erkenntnis, für neue Einsichten, für neue Offenbarungen, aber sie haben die Glaubensgeschwister verachtet und waren lieblos und stolz. Und Johannes schreibt, also der meint im Licht zu sein, aber hasst seinen Bruder, der ist in Finsternis. Seine Augen sind verblendet. Er ist das Gegenteil von, dass er eine Erkenntnis hat oder eine Einsicht hat, sondern er ist eigentlich blind. Dann finden wir noch als letzten Teil des ersten Hauptabschnitts in Kapitel 2, die Verse 12 bis 17, Bestätigung der Gemeinschaft mit dem Sohn und dem Vater. Und hier finden wir dreimal wieder, ich schreibe euch, gefolgt von dreimal, ich habe euch geschrieben. Das erste, ich schreibe euch Kinder, gemeint sind hier alle Gläubigen, er nennt sie im ersten Johannesbrief durchgängig Kinder oder meine Kinder. Und er sagt, eure Sünden sind vergeben um Jesu Willen. Und dann spricht er nun zwei verschiedene Generationen an in den Gemeinden. Die Väter, das sind wahrscheinlich ältere oder erfahrene Gläubige, ihr habt Jesus als den erkannt, der von Anfang an ist. Jesus ist der ewige Gott. Und die jungen Männer, das sind wahrscheinlich dann jüngere oder auch neu bekehrte Gläubige, ihr habt den Bösen überwunden. Das heißt, ihr habt Satan besiegt durch den Glauben an Christus. Bei der Bekehrung, ja, es ist etwas, was schon abgeschlossen ist, ihr habt den Satan schon überwunden, ihr habt ihn besiegt, weil ihr an Christus glaubt. Und dann sagt er dreimal in der Vergangenheitsform, ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Also das Erste, ich schreibe euch, ging dreimal um die Verbindung zu Christus. Und hier, ich habe euch geschrieben, geht es um die Verbindung zu Gott, dem Vater. Ihr habt den Vater erkannt und dann geht er wieder auf die Väter ein. Ihr habt den Vater als den erkannt, der von Anfang an war. Ich finde mal einen Hinweis auf die Gottheit Jesu. Ja, genauso wie der Vater von Anfang an war, war auch Christus von Anfang an. Und die jungen Männer, ich habe euch geschrieben, weil ihr stark seid. Und zwar, weil sie an dem Wort Gottes blieben, weil sie treu blieben, so haben sie den Satan auch überwunden. Und später gibt es auch nochmal einen ähnlichen Hinweis, dass sie so auch die falsche Lehre überwinden können. Also nicht nur bei der Bekehrung, sondern auch bei der in den Herausforderungen des Lebens mit den Irrlehren, dass sie so aus dieser Gemeinschaft mit Christus und aus der Gemeinschaft mit dem Vater die Nöte, die Herausforderungen, die Zweifel überwinden können. Diese Gemeinschaft. Und deswegen fasst er in den Versen 15 bis 17 das zusammen, indem er sagt, dass sie den Vater lieben sollen und nicht die Welt, die vergeht. Also, hier geht es darum, was ist eigentlich diese Gemeinschaft mit Gott? Ja, was ist das Wesen der Gemeinschaft? Was ist echte, wahre Gemeinschaft im Gegensatz zu einer falschen, falsch gelehrten, falsch dargestellten Gemeinschaft? Nicht der sagt, ich habe noch nie gesündigt oder bei mir ist überhaupt keine Sünde. Oder ich habe Gemeinschaft mit Gott oder ich habe Christus erkannt oder ich bleibe in Christus und das Leben zeigt überhaupt nichts davon. Sondern die Gemeinschaft ist da, wo wirklich ein Glaube an Christus ist, eine Liebe, die zum Vater und das ist das wahre Wesen. Und nun kommen wir zum zweiten Hauptpunkt, das Bleiben in der Gemeinschaft mit Gott. Kapitel 2, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 24. Und in diesem Teil finden wir tatsächlich ganz oft dieses Wort Bleiben. Kapitel 2, Vers 18 bis 28, hier geht es um die Erkenntnis inmitten endzeitlicher Verführung. Wie bleibe ich in dieser Gemeinschaft? Und hier geht es nun, Johannes, im Besonderen um die derzeitige Not. Inmitten dieser Verführung, inmitten dieser Irrlehre, inmitten falscher Lehren, die mir diese Gemeinschaft rauben wollen. Wie kann ich bleiben in der Gewissheit und in dem Bewusstsein der Gemeinschaft mit Gott dem Vater und Gott dem Sohn? Und der Johannes schreibt, diese Antichristen, also die entgegen dem, was Christus gelehrt hat, lehren, die dem widersprechen, was Christus gelehrt hat, sind ein Zeichen der Endzeit. Das zeigt, die letzte Stunde besteht. Sie kamen aus der Gemeinschaft der Christen, sie waren Teil der Gemeinden, aber sie blieben nicht in dieser Lehre, sie blieben nicht in den Gemeinden und damit haben sie bewiesen, dass sie niemals wirklich gläubig waren. Sie waren niemals von uns, schreibt er. Kapitel 2, Vers 19. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein, aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Also dieser Bruch, dass sie aus den Gemeinden ausgegangen sind, muss so deutlich gewesen sein, dass sie dem Evangelium, diesem apostolischen Zeugnis so sehr widersprochen haben, das offenbar wurde, das klar wurde, die waren nie bekehrt. Die waren nie von uns. Ja, und Johannes in seiner Autorität, er macht es ganz deutlich und sagt, das hat ein Maß angenommen, das ist überhaupt nicht kompatibel mit wahrer Gotteskindschaft. Und dann schreibt er, in dieser Endzeit, in dieser Zeit der Verführung, gibt es aber eine Hilfe. Der Heilige Geist, er nennt ihn die Salbung von Jesus, dem Heiligen, gibt ihnen die Erkenntnis zu prüfen. Also wie kann ich in dieser Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohn bleiben, inmitten endzeitlicher Verführung? Und er sagt, nun einmal erkennt diese Zeit, die letzte Stunde, aber ihr habt etwas empfangen, der euch zu diesem Bleiben in der Gemeinschaft hilft, die Salbung. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Also, durch den Heiligen Geist habt ihr doch diesen Glauben an Jesus verstanden, dass Gott selbst Mensch geworden ist. Und deswegen, diese Erkenntnis reicht euch, um das zu unterscheiden. Und dann ruft er auf, am Wort festzuhalten, an der Botschaft der Apostel in Vers 24. Ihr, was ihr von Anfang an gehört, wieder hier, dieses von Anfang an, ja? Was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Merkt ihr, wie oft hier das Wort bleiben vorkommt? Wie können wir in der Gemeinschaft mit Gott dem Vater und Gott dem Sohn bleiben? Bleibt an dem, was euch von den Aposteln verkündet worden war. Bleibt an dem Wort Gottes und richtet euch nicht zu irgendwelchen neuen Lehren, neuen Offenbarungen, irgendwelchen neuen vermeintlichen Erkenntnissen. Und festhalten am Wort auch im Sinne der Hoffnung und der Verheißung. Johannes erinnert an die Wiederkunft Christi und an das ewige Leben. Er wird wiederkommen. Und wer in der Kraft des Geistes treu bleibt, der wird sich nicht schämen müssen. Wie wurden die Christen wohl beschämt, verlacht, verspottet für ihren Kinderstundenglauben? Und Johannes sagt, wisst ihr was, bleibt an dem Wort, bleibt treu an dieser Verkündigung. Das, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibt darin. Wenn Christus wiederkommt, dafür werdet ihr euch nicht schämen müssen. Wenn auch die Lehrer euch jetzt verlachen. Kapitel 2, Vers 29 bis 3, Vers 10. Gotteskindschaft inmitten teuflischer Ungerechtigkeit. Gotteskindschaft zeigt sich in einem tätigen Streben nach Gerechtigkeit und Reinheit. Die Ursache dafür ist die Liebe des Vaters und die Hoffnung auf diese Herrlichkeit bewirkt eine aufrichtige Heiligung. Ich möchte so leben, ich möchte in dieser Gemeinschaft mit Gott bleiben als ein geliebtes Kind. Ein Christ kann nicht fortwährend in Sünde leben, sondern so jemand zeigt, wenn er einfach in groben Sünden leben kann, ohne damit irgendwelche Probleme zu haben, wie diese gnostischen Irrlehrer, die sagen, oh, es ist egal, was ich mit meinem Leib mache, innerlich bin ich ja völlig sündlos und heilig. Dann sagt er, der hat Gott nicht erkannt. Und das sind hier diese Passagen, wo es dann auch manchmal schwierig auszulegen ist, ja, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt und hier die grammatische Form des Präsens zeigt wohl dieses anhaltende, fortdauernde Leben in Sünde. Wenn jemand einfach so fortwährend in Sünde leben kann, so zeigt er ist kein Kind Gottes. Wer fortwährend in einem sündigen Lebensstil lebt und dabei keine Gewissensnot hat, der beweist, dass er ein Kind des Teufels ist. Das ist auch das, was in Johannes 8 Jesus selbst unterscheidet. Ja, entweder ist man ein Gotteskind oder ein Kind des Teufels. Christus aber zerstört die Werke des Teufels. Das neue geistliche Leben, der Same, wie er es nennt, verhindert, dass ein Christ in Sünden verharren kann. Kapitel 3, Vers 10. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer nicht seinen Bruder liebt. Also diese Gotteskindschaft, sie zeigt sich durch eine neue Natur, ein neues Wesen, ein Sehnen, ein Streben danach. Ich möchte Gott gefallen, ich möchte ein Leben führen, das ihm gefällt. Ich möchte nicht einfach gedankenlos, gewissenlos in Sünde verharren. Dann finden wir in Kapitel 3, Vers 11 bis 18, Bruderliebe inmitten von Hass der Welt. Also es geht immer noch um das Bleiben in der Gemeinschaft mit Gott. Ja, Erkenntnis inmitten endzeitlicher Verführung, Gotteskindschaft inmitten teuflischer Ungerechtigkeit und Bruderliebe inmitten vom Hass der Welt. Kapitel 3, Vers 11, denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wieder die Betonung, von Anfang an. Bleibt an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Dann gibt es hier das Gegenbeispiel von Kain, der seinen Bruder hasste. Warum? Wegen dessen Gerechtigkeit. Aber wahre Bruderliebe ist ein Kennzeichen des geistlichen Lebens. Die, die auch aus Gott geboren sind, die sind mir lieb. Liebe zeigt sich nicht nur in Worten, sondern auch in der hilfreichen Tat. Und so sollen auch die Christen einander unterstützen in dieser Zeit. Und dann endet er mit tröstender Ermutigung zur Freimütigkeit vor Gott. Kapitel 3, Vers 19 bis 24. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Ich weiß, das ist ziemlich kondensiert, aber hört ihr heraus diese Nöte, die den Adressaten offensichtlich sind? Ihr Herz war unruhig. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Sind wir falsch? Und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten, das von ihm Wohlgefällige tun. Und dies ist ein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Also eine Ermutigung. Wir haben Freimütigkeit. Wir bleiben in der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohn, in dieser Erkenntnis, in einer Gerechtigkeit als Gotteskinder und in der Liebe zum Bruder. Und dann finden wir den letzten Hauptabschnitt. Drittens, die Kraft und Zuversicht aus der Gemeinschaft mit Gott. Kapitel 4, Vers 1 bis 5, Vers 21. Die ersten sechs Verse in Kapitel 4, der Geist der Wahrheit hilft zur Prüfung der Lehre. Hier zeigt Johannes an, es gibt eine ganz wichtige Prüfung, eine wichtige Frage. Wird gelehrt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist? Nicht nur, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist, dass Jesus Christus, also dass Jesus wirklich als Gottmensch erschienen ist. Und dann gibt er diesen Trost, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie, das meint die Irrlehrer, überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Also Gott hat uns seinen Geist gegeben, auf der einen Seite, dass wir die Lehre prüfen können, und dass wir auch wissen dürfen, in ihm werden wir bewahrt. Der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Kapitel 4, Vers 7 bis 21. Die Liebe des Vaters gibt uns Hoffnung. Also, was gibt uns Kraft und Zuversicht aus dieser Gemeinschaft mit Gott? Gott schenkt uns seinen Geist. Und die Liebe des Vaters gibt uns Hoffnung. Die Grundlage der Liebe Gottes ist nicht unsere Liebe, die wir zu Gott haben, sondern seine rettende Liebe im Sohn. Kapitel 4, Vers 9. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Und dann ruft er auf, dass wir auch einander lieben sollen. Und wie erfahren wir diese Liebe? Die Liebe des unsichtbaren Vaters erfahren wir durch den Geist und durch Jesus Christus, den Sohn. 4 Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Wir können diese Liebe des Vaters erfahren durch die Gegenwart des Geistes und durch die Rettungskraft des Sohnes. Und das bringt diese Zuversicht der Liebe. Gottes Liebe treibt die Furcht aus, dass wir nicht verdammt werden in dem Gericht. Wir müssen nicht mehr Angst haben vor Gott, vor seinem Gericht, sondern es gibt uns diese Zuversicht. Wir sind geliebt. Wir sind angenommen bei dem Vater. Jetzt muss ich mich nicht fürchten. Kapitel 5, Vers 1 bis 13. Der Glaube an Christus gewährleistet das ewige Leben. Wir finden hier eine schöne trinitarische Zusammenstellung. Ja? Was gibt uns Kraft und Zuversicht aus dieser Gemeinschaft mit Gott? Der Geist der Wahrheit, die Liebe des Vaters, der Glaube an Christus. Und dieser Glaube, er gewährleistet das ewige Leben. Der Glaube an Jesus, der Christus ist, ist von Gott wiedergeboren. Also wer an Jesus glaubt, ist von Gott wiedergeboren. Und wer durch den Glauben neues Leben hat, der hat damit diese Welt bereits überwunden. Der Sieg ist uns sicher. Denn alles, was aus Gott geboren ist, heißt es in Kapitel 5, Vers 4, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Der Glaube muss aber mit dem Zeugnis des Geistes übereinstimmen, nämlich, dass Jesus Christus unsere Schuld auf sich genommen hat, sodass er nicht nur wie ein Sünder getauft wurde, sondern auch für uns am Kreuz starb. Hier eine interessante Stelle, Kapitel 5, Vers 6. Dieser ist es, also Jesus, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt. Denn der Geist ist die Wahrheit. Denn es sind drei, die es bezeugen. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und diese drei sind einstimmig. Nun, wenn wir uns erinnern, was Irenäus über diesen Zerinth gesagt hat, dann macht es ziemlich Sinn, dass Paulus mit diesem Begriffen, er ist nicht nur durch das Wasser gekommen, sondern durch das Wasser und das Blut, dass er meint, hier ist nicht nur eine Verbindung zwischen dem Mensch Jesus und dem Gottes Sohn Christus, nur mit der Taufe, sondern auch in dem Blut, auch am Kreuz. Es ist der Gottmensch, Jesus Christus, der verbunden war, nicht nur bei der Taufe, sondern auch am Kreuz. Nicht nur im Wasser, sondern auch im Blut. Und Gottes Geist hat selbst Zeugnis davon gegeben. Und dieses Zeugnis ist wahr. Und Gott hat auch das Zeugnis über seinen Sohn abgelegt, dass wir nur in Jesus ewiges Leben haben. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und dann endet er in Kapitel 5, Vers 14 bis 21 mit der Zuversicht zur Gemeinschaft durch Gebet und Erkenntnis. Er ermutigt zum Gebet. Gott hört, wenn wir nach seinem Willen bitten. In Vers 15 heißt es, und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Er ruft auch auf, für den sündigenden Bruder zu beten, dass Gott ihm Leben gibt. Und dann gibt es eine Ausnahme, außer bei einer Sünde zum Tod. Das ist vermutlich dieser bewusste Abfall von dem Glauben in der völligen Leugnung von Jesus als dem Sohn Gottes, dem Widersetzen gegen seine Gebote und dem Verachten der Christen, also wahrscheinlich genau das, was diese Irrlehrer so klar betrieben haben, von denen Johannes sagen kann, es ist offenbar geworden, dass sie nie von uns waren, ja, wo er sagt, also für die sage ich nicht, dass ihr auch für sie beten sollt, aber für einen Mitchristen, der in Sünde fällt, betet für ihn. Gott wird hören. Und dann Ermutigung durch Erkenntnis Gottes in Christus. Und hier kommt dann ein letztes Mal auch so eine Dreiergliederung. Wir wissen, dass Gott die Seinen bewahrt. Wir wissen, dass wir zu Gott gehören. Und so wissen wir, dass Gottes Sohn uns Verständnis gibt zur Erkenntnis Gottes. Und der letzte Vers, der letzte Satz, den er sagt, ist, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und dann wundern sich einige und sagen, huch, von Götzen war hier die ganze Zeit überhaupt nicht die Rede. Aber offensichtlich zeigt er an, dieses falsche Verständnis von der Gemeinschaft mit Gott, dieses falsche Verständnis von Christus, wo die Lehrer den Mensch Christus von dem Gott, den Mensch Jesus von dem Gott Christus trennen wollen. Diese philosophische Idee, wenn man so will, ist Götzendienst. Von der apostolischen Lehre abzuweichen und irgendwelche neuen Erkenntnisse zu sagen, das ist nichts anderes als Götzendienst. Hütet euch vor den Götzen. Nun, eine ziemlich intensive Gliederung, aber es ist ein bisschen dem geschuldet, dass es hier auch tatsächlich etwas komplexer ist. Deswegen will ich nur ganz kurz lehren noch, was lehrt uns dieser Brief über die Rettung? Zum einen, die Rettung hat den Ursprung in der Liebe des Vaters. Kapitel 3, Vers 1, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Und dann noch Vers 9, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Die Rettung findet den Ursprung in der Liebe Gottes. Ganz wichtig, nicht in unserer Erkenntnis, nicht in unserer Leistung, nicht in unseren Werken oder irgendwelchen neuen Offenbarungen, die Liebe Gottes. Und die Grundlage für die Gemeinschaft nun mit Gott, diese Liebe, die wird wirksam, dadurch, dass er seinen Sohn gesandt hat und sein Sohn gibt die Sühnung für unsere Sünden. Die Sünde muss überwunden werden, nicht einfach nur durch eine theoretische Erkenntnis, sondern hier heißt es, meine Kinder, ich schreibe euch, Kapitel 2, 1 und 2, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung, diese Bedeckung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Kapitel 4, Vers 10, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Und der Geist wendet das an. Kapitel 4, Vers 13, hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Das ist diese Gemeinschaft, dass wir Anteil haben an der Sühnung in Christus ist, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat, den er dann auch in Kapitel 3 die Salbung nennt. Und diese Gotteskindschaft, sie hat diese drei Kennzeichen, wahrer Glaube, Liebe zu den Geschwistern, zu den Glaubensgeschwistern und Heiligung im Leben. Was lehrt es uns über Christus? Nun, wir haben gesehen, wenn diese gnostischen Ideen dahinter stehen, einen Doketismus, nur so eine Art Scheinverbindung zwischen Gott und Mensch, es ist das, dieser Schwerpunkt, den Johannes hier macht, wir müssen verstehen, das Evangelium, es beruht auf dieser für uns Menschen fast so unvorstellbaren Tatsache, dass Gott und Mensch sich verbunden haben, dass tatsächlich Christus ins Fleisch gekommen ist. Gott wurde Mensch. Und jeder, der das leugnet, der hat nicht das wahre Evangelium, der macht Gott zum Lügner, der widersteht dem Zeugnis des Heiligen Geistes. Und dann, Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben, Fast ganz am Ende, Kapitel 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Jesus wird hier das ewige Leben genannt, wie auch schon am Anfang in 1. Johannes 1, Vers 2, wir verkünden euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Ja, also Jesus ist das ewige Leben und dann endet er hier. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Jesus, er ist wahrhaftig Gott. Und durch eine falsche Lehre machen wir aus Jesus ein falsches Konstrukt, machen aus ihm einen Götzen. Aber er ist der wahrhaftige Gott und in ihm allein das ewige Leben. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. In der Praxis wird dieser Brief oft gebraucht, um Christen Angst zu machen. Du musst prüfen, ob du wirklich ewiges Leben hast. Du musst prüfen, ob deine Bruderliebe hoch genug ist, ob deine Werke dem Maßstab des Gesetzes, den Geboten Christi, gut genug erreichen. Du musst schauen, ob all das, was deine Erkenntnis, ob das alles richtig ist und übereinstimmt. Und die Christen nehmen diesen Brief und was passiert? Sie fangen an zu zweifeln. Oh, reicht das? Hier steht, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Ich weiß aber, dass ich sündige. Aber gleichzeitig heißt es doch auch, wer sagt, er sündigt nicht, der ist ein Lügner. Und es fördert diese Unruhe. Nun, dieser Brief, er ist genau zu dem Gegenteil geschrieben worden. Wenn wir an dem bleiben, was die Apostel gelehrt haben, dann schreibt Johannes, dann sollt ihr wissen, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr sollt euch nicht beunruhigen lassen von denen, die meinen, wir müssen irgendwie noch höher und noch weiter und noch eine andere Erkenntnis und so weiter und so fort. Wenn ihr einen Wunsch habt, ein geheiltes Leben zu führen und nicht einfach sagt, ach, ich lebe in Sünde, es macht mir alles nichts aus. Wenn ihr eine Liebe habt zu den Glaubensgeschwistern und euch nicht überheblich von ihnen abwendet und sagt, oh, die sind mir alle viel zu schlaff, das ist mir alles nicht gut genug. Wenn ihr eure Hoffnung auf Christus habt, Gott, der Mensch geworden ist, dann habt ihr Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und dann habt ihr das ewige Leben. Dieser Brief ist ein Trost für uns. Es ist zur Gewissheit. Wir finden ständig die Betonung, hieran erkennen wir, dadurch wissen wir. Er sagt nicht, ich habe Zweifel über euch, prüft das lieber, sondern er sagt, ich schreibe euch, damit ihr wisst, damit ihr wisst, damit ihr erkennt, dass das eine Realität ist in eurem Leben, dass ihr euch nicht beunruhigen lassen müsst, dass euer Herz zur Ruhe kommen kann, dass ihr Freimütigkeit habt vor dem Herrn, dass ihr Gemeinschaft habt und so die Freude vollkommen wird. Möge der Herr das auch in unserem Leben wirken. Amen. Amen.